HR Info. Corona kompakt am Dienstagmorgen.
Mehrere Bundesländer wollen heute beraten, wieder einige der Einschränkungen wegen der Corona-Krise zurückzunehmen. Schüler sollen wieder Schulen von innen sehen, nach und nach immer mehr. Das wird in den Bundesländern unterschiedlich schnell angegangen. Friseure haben seit gestern wieder geöffnet, Gaststätten sollen wieder öffnen, auch Kitas. Sport soll wieder möglich werden, zumindest im Freien. Das sind so die Pläne und die Vorschläge. Und morgen wird die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten dann darüber beraten. Und das alles vor dem Hintergrund, dass es in Deutschland wohl doch ganz gut klappt, das Virus einzudämmen bisher. Denn woanders, wenn man mal ins Ausland schaut, ist es wesentlich schlimmer zum großen Teil. An Corona gestorben sind jetzt weltweit rund 250 Millionen Menschen, haben wir heute Morgen erfahren über Nachrichtenagenturen. Und auch deshalb haben gestern alle auf die große Geberkonferenz in Brüssel geschaut, wo rund 7,4 Milliarden Euro zusammengekommen sind für die Forschung an einem Impfstoff. Das alles sind große Themen in den Medien heute Morgen. Christoph Keppel aus unserer hr-info-Politik-Redaktion. Die Debatte über Lockerungen, die Suche nach einem Impfstoff, Corona als weltweites Problem. Was meinen die anderen Medien zu all dem? Was kommentieren Sie?
Ja, also nach meinem Eindruck werden heute vor allem zwei Aspekte kommentiert. Einmal dieser. Viele Menschen und auch Politiker haben ja mittlerweile genug von Kontaktsperren, geschlossenen Kneipen und so weiter. Der Druck der Straße, der wachse enorm, das meint die Fuldaer Zeitung. Gewiss ist die Kritik teilweise ziemlich überzogen und manche Verschwörungstheorie verschlägt einem die Sprache. Jetzt ist aber wichtig, dass die Zivilgesellschaft den politischen Prozess begleitet und die Politik zwingt, ihren Kurs sorgfältig zu begründen und Rechenschaft abzulegen, so die Fuldaer Zeitung. Die Frankfurter Neue Presse, die meint, einige Politiker wenden rasch die Hälse, um sie aus der Schlinge zu ziehen, bevor die Endabrechnung kommt und angesichts der Krisenkosten womöglich der Volkszorn losbricht. Da distanzieren sie sich auch mehr als 1,5 Meter von jenen, auf deren Sachverstand sie sich eben noch beriefen. Das Publikum fällt über sich selbst her und spricht dem jeweils anderen Standpunkt die moralische Legitimation ab. So sieht es die Frankfurter Neue Presse. Und die Süddeutsche Zeitung meint, die Länderministerpräsidenten, die brüskierten die Kanzlerin. Wenn die Umsetzung der ersten Lockerungen aus Angela Merkels Sicht manchenorts schon zu forsch war, was sind dann die Alleingänge dieser Tage? Akzente oder Nuancen, wie sie ihren Sprecher sagen ließ? Am Mittwoch sitzen sie alle wieder brav in der Videorunde. Aber wenn Merkel danach die Beschlüsse verkündet, denken sich einige Regierungschefs wohl insgeheim schon, ach, lass sie reden. So kommentiert die Süddeutsche Zeitung.
Also offenbar gibt es auch ziemlich viel Uneinigkeit, vielleicht sogar schon den Ansatz einer Spaltung beim Thema Corona. Und vielleicht ist das auch so der Grund, warum man sich so auf die Hoffnung konzentriert. Das ist vielleicht noch so das Verbindende, nämlich die Hoffnung nach einem Impfstoff. Auch noch ein großes Thema, ja.
Ja, die Sache mit dem Impfstoff, nach dem jetzt alle suchen. Gestern gab es ja die internationale Geberkonferenz in Brüssel. Da meint die FAZ, die Entwicklung eines Impfstoffs bedarf einer globalen Anstrengung. Corona ist ein globales Problem. Insofern ist es kein gutes Zeichen, dass die amerikanische Regierung unter Donald Trump die Entwicklung eines Impfstoffs zu einem Wettkampf zwischen Ländern stilisiert, um in Warp-Geschwindigkeit den eigenen Landsleuten noch in diesem Jahr einen Impfstoff zur Verfügung stellen zu können. Und die Frankfurter Rundschau, die sieht das genauso. In der Corona-Krise sei vom Führungsanspruch Amerikas nichts mehr übrig. Gut, dass die Europäer versuchen, etwas von der Leerstelle zu besetzen, die die USA unter Führung von Donald Trump hinterlassen. Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einberufene Geberkonferenz zur Erforschung und gerechten Verteilung eines Corona-Impfstoffs setzt ein Zeichen der Solidarität. Das meint die Frankfurter Rundschau. Und Ralf Siener, unser ARD-Korrespondent in Brüssel, meint zur Geberkonferenz, die sei ein doppelter Befreiungsschlag der EU gewesen, nachdem viel zu lange die einzelnen EU-Staaten nationale Alleingänge gemacht hätten.
Denn nichts ist derzeit weltweit wichtiger als die Entwicklung eines Impfstoffs sowie einer wirksamen Corona-Therapie. Und nichts ist wichtiger, als dass Impfstoffmedikamente und Tests weltweit und allen zur Verfügung stehen. In den Slums von Nairobi und Neu-Delhi ebenso wie in den Favelas von Rio. Der zukünftige Covid-19-Impfstoff ist ein globales öffentliches Gut. Da hat Angela Merkel völlig recht. Bei der Verteilung dieses Impfstoffs darf es kein America First oder China First geben.
Das meint unser Brüssel-Korrespondent Ralf Siener.
Nach gut 7 Wochen Shutdown und dem völligen Stillstand des öffentlichen Lebens gibt's jetzt immer mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Auch Museen, Kultureinrichtungen oder Zoos beispielsweise dürfen zum Teil wieder die Türen für Besucher öffnen. Unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln, versteht sich. Hanna Immich mit einem ersten kleinen Überblick für Hessen.
In Hessens größter Stadt Frankfurt öffnen schon heute wieder fast alle städtischen Museen. Also zum Beispiel das Deutsche Architekturmuseum, das Archäologische Museum oder das Historische Museum direkt am Römerberg. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD freut sich über die neuen Freiheiten.
Das Signal ist ganz wichtig. Der öffentliche Raum ist damit wieder ein Stück weit vorhanden für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Sie sind nicht mehr nur auf die Parks beschränkt, sondern sie können wieder Inhalte wahrnehmen. Sie können den kulturellen Reichtum dieser Stadt wieder wahrnehmen.
Die Kunsthalle Schirn empfängt ab morgen Mittwoch wieder Besucher, das Städelmuseum ab Samstag. Und für viele Frankfurter ein Highlight, auch der Zoo macht an diesem Mittwoch wieder auf, mit einigen Einschränkungen. So sind nur die Außenanlagen geöffnet und es dürfen maximal 250 Gäste gleichzeitig rein. Tickets gibt es nur online. Einige Museen brauchen noch etwas mehr Vorbereitung, zum Beispiel das Mathematikum in Gießen. Direktor Professor Albrecht Beutelsbacher.
Das Mathematikum ist kein normales Museum, sondern das zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir Mathematik zum Anfassen machen. Das heißt, alle Exponate, die 200 Exponate, werden von den Besuchern angefasst und müssen entsprechend wieder desinfiziert werden. Geht nicht bei allen, deswegen müssen ein paar Exponate rausgebracht werden. Und wir müssen auch ein paar Dinge entzerren und dafür kommen aber neue Experimente rein.
Das braucht Zeit, deshalb wird das Mathematikum erst etwa Mitte des Monats um Himmelfahrt wieder öffnen. Die drei Landesmuseen in Darmstadt, Wiesbaden und Kassel werden ab kommenden Dienstag, den 12. Mai, wieder für ihre Besucher da sein. Es brauche etwas Vorlauf, um das Personal zu organisieren, weil man externe Dienstleister beschäftige, zum Beispiel bei der Aufsicht oder der Reinigung, so der Direktor des Museums Wiesbaden. Das 900 Jahre alte Kloster Eberbach im Rheingau, für Familien ein beliebtes Ausflugsziel, ist schon seit gestern wieder geöffnet. Für die historische Anlage wurde ein spezielles Wegeleitsystem entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kloster Eberbach, Martin Blach.
Wir haben dafür einen Rundgang organisiert, sodass sich möglichst wenig Besucherinnen und Besucher begegnen. Wir haben eine maximale Anzahl von 100 Gästen erlaubt hier auf dieser riesigen Anlage in der Basilika und in der Klausur an sich, sodass das wirklich sehr sicher ist und man sich in Kloster Eberbach vermutlich nicht ansteckt.
Alle Museen und Kulturinstitutionen in Hessen müssen sicherstellen, dass die Abstands- und Sicherheitsregeln eingehalten werden. Türen, Aufzüge, alles wird regelmäßig desinfiziert. Und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Für alle also, die gerne ins Museum oder auch in den Zoo gehen, hat die lange Wartezeit endlich ein Ende.
Wir haben nicht genau mitgezählt, wie viele Hörerfragen das jetzt schon waren mittlerweile, aber wir haben es mal überschlagen in der Redaktion. Es müssten so in etwa 350 Fragen von Ihnen gewesen sein in den vergangenen 6 Wochen, die wir von den Fachleuten haben beantworten lassen, die sich jeweils exzellent mit diesen Themen dann eben auch auskennen. Heute haben wir vorerst mal die letzte Runde und da geht es jetzt nochmal um den großen Komplex der Fragen, die die Gesundheit betreffen. Und Ihre Fragen dazu bin ich vor der Sendung durchgegangen mit Jürgen Krahn, dem Leiter des Gesundheitsamtes von Darmstadt und dem Landkreis Dieburg. Herr Krahn, seit einer Weile müssen wir in Bussen und in Bahnen, in Geschäften, zum Teil auch bei der Arbeit, Masken tragen. Dazu gibt's Fragen unter anderem von Gabi Menge. Sie schreibt, wir haben eine Verkäuferin, die Asthmatikerin ist und beim Tragen des Mundschutzes schlecht Luft bekommt. Muss sie die Maske im Verkauf tragen?
Das ist eine interessante und auch schwierige Frage. Als erstes muss man natürlich ohne Zweifel sagen, dass sie als Asthmatikerin schon mit einer obstruktiven Lungenerkrankung, also die potenziell die Atemwege einengt, natürlich zu einer Risikogruppe gehört. Es gibt gemessen an der Landesverordnung ja Ausnahmen, wo man halt belegen kann, dass man das nicht tragen kann. In dem Sinne, denke ich mir, müsste sie sich an den Arbeits- und Betriebsmediziner ihres Betriebes wenden, müsste gucken, ob das geht, weil natürlich da zwei Interessen kollidieren. Es ist natürlich völlig richtig, sie sollte ja nicht schlechter Luft bekommen mit einer Maske. Auf der anderen Seite, gerade im Lebensmittelverkauf, kann das natürlich schon Sinn haben, wenn sie eine Maske aufhat.
Vielleicht hat André Bloch auch die Lösung für Menschen, die mit so einer Maske schlecht Luft kriegen. Er will nämlich wissen, ob ein Face-Shield in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln als Behelfsmaske bzw. Mund-Nase-Abdeckung zählt. Muss vielleicht auch nochmal kurz sagen, was das eigentlich ist, so ein Face-Shield.
Ja, Also in der Regel handelt es sich so, viele, die Kinofans, bin ich persönlich auch, die zum Beispiel mal Outbreak gesehen haben oder ja, den anderen genau. Film kennen, wissen ja so was ganz Schickes, was man hoch und runter klappen kann und was jetzt ja auch vielleicht dadurch, dass es modern und vielleicht auch nicht so einengend subjektiv wirkt, scheint es vielen eher das Bessere oder Geeignetere zu sein. Erfüllt aber, und deshalb sind diese Face Shields nur für einige wenige Sachen geeignet, erfüllt aber nicht dieses adjektiven Attribut bedeckend, weil es eben den Mund und die Nase nicht bedeckt. Und insofern, wenn man da seitlich drankommt und im Prinzip halt auch Tröpfchen loswerden kann, selbst wenn man so ein Face Shield hat, wird die entscheidende Funktion eigentlich nicht ausgelöst.
Also das heißt, die Tröpfchen könnten quasi unten rausfallen, ne?
Genau. Wir sind schon häufiger dazu gefragt worden. Ich denke, die haben eine sehr eingeschränkte Indikation. Sie haben es vielleicht schon mal gesehen, dass die auf der Intensivstation zu einer FFP, zu einer Feinstoffmaske noch ergänzend getragen werden, noch als zusätzlicher Schutz. Ich denke persönlich, dass, wie der Hörer das meint, dass sie in Geschäften diese Gesichtsschilder eigentlich nicht so richtig was verloren haben. Die sehe ich wirklich eigentlich eher, wenn die in dem intensivmedizinischen Bereich.
Mhm. Jessica Schmidt hat eine Frage zu ihrem Vater. Der ist nämlich Risikopatient und Busfahrer und er muss die Schüler der 9. und 10. Klasse, also der Abschlussklassen, jetzt zur Schule fahren. Darf er seinen Mundschutz am Steuer tragen?
Klares Ja. Das darf der. Und ist ja auch ein kleines bisschen kurios, dass unter anderem auch das Vermummungsgesetz geprüft wurde. Nicht, dass man ja hinterher tatsächlich, also wenn er jetzt zum Beispiel mal als Autofahrer ja eine Verkehrsregelung brechen würde, dann geblitzt würde, könnte man ja sogar sagen, wieso hat er sich vermummt. Nein, das mit dem Vermummungsschutz ist geklärt worden. Und letzten Endes, wenn der so eine tragen möchte und tragen muss, dann darf er das.
Joachim Kaltenbach hat noch eine grundsätzliche Frage. Da ja einmal nach einem Corona-Impfstoff gesucht wird, andererseits aber immer noch nicht klar ist, ob man jetzt, wenn man Corona gehabt hat, also Covid die Krankheit wirklich gehabt hat, danach wirklich immun ist gegen das Virus. Er schreibt, mein bisheriges Verständnis von einer Impfung ist, dass durch die Impfung gewissermaßen so ein schwacher Krankheitsverlauf simuliert wird und ich dadurch immunisiert werde. Kann das denn überhaupt funktionieren, wenn wir nach einer Corona-Infektion gar nicht immun werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Mein Stand ist, dass nach durchgemachter Covid-19-Infektion, dass es eine Immunität gibt. Im Moment ist die Frage, wie lange die hält. Und das ist kein Argument gegen eine Impfung, weil wenn wir jetzt auch mal gucken bei den Erkrankungen, die wir haben, es gibt Erkrankungen, wo auch ich zum Beispiel als Medizinstudent mal eine Impfung gegen Hepatitis B bekommen habe. Und wo man früher gesagt hat, ach, da brauchst du alle 3 bis 5 Jahre eine Auffrischung. Wir haben herausgefunden, über vielen wirkt die lebenslang. Dagegen wissen ganz viele von uns, die gerne in exotische Reiseländer fahren, dass es viele Impfungen gegen Viruserkrankungen gibt, die sowieso nur terminiert sind und eine gewisse Zeit gelten und dann einfach aufgefrischt werden müssen. Also das ist im Prinzip kein Widerspruch. Nicht jede Impfung ist automatisch immer lebenslang wirksam, muss gegebenenfalls aufgefrischt werden. Und so wäre es vielleicht auch bei einer Coronavirus-Impfung, die ja sehr stark im Fokus steht, durchaus vorstellbar.
Also das wird man eben bei den klinischen Studien dann wahrscheinlich oder erst später dann rausfinden, oder wie es dann
genau.
mit dem Impfstoff sein wird.
Ein wichtiges Kriterium ist, wie lange dann wirklich die Gedächtniszeit, die Antikörper produzieren, wie lange die dann im Körper verbleiben. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Impfungen, die wir auch bei Reiseschutzimpfungen, die 1, 2, 3 Jahre gelten oder die Zeckenschutzimpfung, wo man dann einfach eine Auffrischung braucht. Also es gibt nicht nur ein komplett oder gar nicht, sondern es gibt gerade auch bei allen anderen Impfungen schon so ein Dazwischen, dass man gelegentlich eine Auffrischung braucht. Das ist ja nichts Unübliches.
Camilla Wieck hat eine Frage zu Pflegediensten. Sie ist selbst Hochrisikopatientin, schreibt sie, und wird von bis zu 11 verschiedenen Personen versorgt, die natürlich auch noch woanders arbeiten, also auch noch zu anderen Patienten gehen und die pflegen. Sie schreibt, die Hygiene wird eingehalten, Hände waschen, Mund-Nasen-Schutz, die Oberflächen werden regelmäßig desinfiziert, also das scheint alles völlig in Ordnung zu sein. Frau Wieck fragt aber, wie sie sich trotzdem zusätzlich schützen kann. Sollte sie zum Beispiel eine Schutzbrille tragen oder, sagt sie, wäre Inhalieren eine Option?
Das zielt auf einen der Bereiche, wo wir im Moment am meisten Arbeit haben. In der Altenpflegebereich ist es ja so, dass teilweise doch Kräfte auch eine große Anzahl von Bewohnern oder auch in ambulanten Pflegediensten sehr viele Patienten versorgt werden. Insofern kann ich die Sorge der Dame auf jeden Fall verstehen. Möchte aber auch, ohne dass Sie die Frage gestellt haben, dazu nochmal sagen, dass da, wo wir Fälle haben, wir auch solche Sachen einschränken. Also dann durchaus sagen, dass dort, wo Covid-19 Erkrankte oder auch Quarantänepersonen, Pflegeeinrichtungen sind, wir das als Gesundheitsamt, als öffentlicher Gesundheitsdienst einschränken können, da sagen können, wir möchten das nur eine beschränkte Anzahl von pflegenden Personen sich um diese Menschen kümmert.
Also da wären also 11 dann zu viele.
So genau, also es gibt Maßnahmen, die sieht die Frau Wieck vielleicht nicht, aber da ist es schon sinnvoll, sehr genau jetzt hinzugucken, wer hat dann wirklich mehrere, wer hat einige. Und da werden auch schon Maßnahmen getroffen, dass eben das nicht passiert, da hat sie sehr gut aufgepasst. Da muss natürlich vermieden werden, dass ganz, ganz viele Leute bei so einer Hochrisikopatientin tätig werden. Ich persönlich denke, dass ein Mund-Nasen-Schutz eine Möglichkeit sein könnte. Ich denke, sie sollte alles tun, was ihr Immunsystem stärkt, sollte die Medikamente einnehmen, die ihr Doktor ihr gibt, und das regelmäßige Händewaschen und Distanzierung sind die entscheidenden Sachen. Ich glaube, darüber hinaus kann sie im Moment nichts machen, braucht sie aber nichts. Und da müssen wir ein gewisses Vertrauen haben, dass die Prozesse, die wir in Deutschland haben und die Absprachen, die wir treffen, oft auch so im Stillen, dass die dann doch greifen. Ich denke, da kann man einen gewissen Vertrauensvorschuss unseren Einrichtungen gewähren.
Axel Meyer hat so eine Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele schon gestellt haben in ihrem Alltag. Wie betätige ich jetzt eine Aufzugtaste? Ja, man soll sie ja nicht berühren, oder wenn ich sie berühre, stecke ich mich dann an, habe ich dann das Virus am Finger. Er schreibt, ich drücke die Knöpfe im Aufzug mit dem Feuerzeugende. Hilft das? Oder ist am Ende das Feuerzeug kontaminiert? Türklinken benutze ich nur mit einem Taschentuch. Ist das übertrieben?
Ja. Ich denke, da sind wir in einem Bereich, wo uns die menschliche Sorge ein bisschen einen Streich spielt. Ich denke, dass eine von den ganz wichtigen Sachen, das betrifft sowohl die Politik als auch die Ärzte, aber auch alle Menschen, die jetzt, wir dürfen unseren gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Also das halte ich für relativ wichtig. Und natürlich müssen wir Klinken und Knöpfe drücken. Und wie gesagt, man muss dann halt vielleicht gucken, dass man danach sich nicht die ganze Zeit im Gesicht, in den Augen rumreibt. Aber ansonsten das ganz normale Waschen mit Seife danach wirkt wunderbar gegen diese Viren. Also ich denke, hier dann so übertrieben in diesem Bereich dann wirklich so in diesen Panikbereich abzudriften, habe ich jetzt vielleicht den falschen Knopf gedrückt oder die falsche Klinke betätigt. Ich finde, da muss man die Kirche ein kleines bisschen im Dorf lassen. Und ich finde, die meisten Menschen, ich auch, ich habe es von meinen Eltern gelernt, ich habe es meinen Kindern beigebracht, dass man viele Dinge vielleicht, dass man nicht direkt, der Hesse sagt, in den Rotz reinpackt, das macht sicher Sinn, ja, und dass man ab und zu mal nachdenkt, was man anpacken muss, aber ansonsten ist ja dieses Virus dem normalen Waschen mit Seife extrem gut zugänglich. Also hier würde ich wirklich appellieren, bitte den normalen Menschenverstand, der ist unglaublich wichtig und nicht nur für die ausgewiesenen Experten, sondern auch für alle in der Bevölkerung, für Menschen wie die und ich.
Seit dieser Woche haben die Friseure jetzt ja wieder offen in Hessen.
Ja.
Und Christiane Keller-Hornung möchte da wissen, wie das da abläuft. Auf was muss sie als Kundin da achten, um ein mögliches Ansteckungsrisiko ganz klein zu halten? Was müssen die Friseure vorhalten? Was kann sie beitragen?
Ja, ich habe gelesen, dass das hier auch die Fachverbände der Friseurinnen sehr aktiv waren. Und ich habe gelesen, dass sowohl für die arbeiten in dem Friseursalon, als auch für die Besucher erstmal der Mund- und Nasenschutz oder eine Mund- und Nasenbedeckung vorgeschrieben ist. Und dass man die, wenn man dann tatsächlich auch in den bedeckenden Arealen mal schreiben will, es gibt ja dann doch Ohren, wo Haare wachsen und so weiter und dort drüber und da drunter, dass man die kurzfristig entfernt und dann wieder anlegt. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Ich denke, die wichtigste Maßnahme ist hier, dass wenn man selber krank ist, dass auch wenn die Haare lang sind und wenn man es dringend benötigt, man vielleicht wartet, bis man wieder gesund ist oder bis es geklärt ist. Und ich denke ebenso, dass vor allen Dingen auch Friseurinnen und Friseure und die dort aushilfsweise arbeiten, die in Ausbildung sind, dass die, wenn die krank sind, zu Hause bleiben. Und dann kann man mit dem normalen Benutzen des Mundschutzes und auch kurzfristig mal diese Sachen offenlegen. Wir reden ja immer noch von 15 Minuten kumulierter Kontaktzeit. Ich glaube nicht, dass so lange benötigt wird. Und ich glaube, dass man das ganz gut hinbekommt.
Sagt Jürgen Krahn, Leiter des Gesundheitsamtes von Darmstadt in dem Landkreis Dieburg, mit Antworten zu Ihren Fragen rund um die Corona-Pandemie und die Krise.
HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagmorgen.